heute die Liebe. Und wie wir eben erinnert wurden, mit dem etwas provozierenden Titel, wir lieben es, gebraucht zu werden, obwohl wir es doch eigentlich brauchten, geliebt zu werden. Die Liebe ist einerseits ein Thema, das man mit Kirche, Christentum und Gott verbindet. Vielleicht zu schnell, manchmal zu vordergründig und oberflächlich. Und zugleich ist die Liebe ein Thema, das uns, wenn wir näher hinhören und schauen, immer wieder neu herausfordert und verfremdet. In der Tat haben wir als neuzeitliche Menschen, als Kinder der Aufklärung und der Neuzeit, eigentlich ein Menschenbild, das in eine andere Richtung weist. Wir verstehen uns als neuzeitliche Menschen vor allen Dingen als Individuen. Das Ich, die Persönlichkeit, das Selbst steht im Mittelpunkt. Vordergründig können wir das am Egoismus unserer Gesellschaft beklagen. Aber zunächst hat es ganz hehr und vornehm begonnen, indem wir sagten, wir wollen uns nicht mehr von Institutionen bestimmen lassen, ob Staat oder Kirche. Wir wollen uns nicht mehr von Dogmen vorschreiben lassen, was Wahrheit ist, sondern wir wollen mit unserer Vernunft selbst festlegen und bestimmen, was für uns verbindlich ist. Der Individualismus hat durchaus seine philosophischen und anspruchsvollen Anfänge gehabt. Und das Programm der Aufklärung war mit der Hoffnung verbunden, dass wir mit der Vernunft nun alle Übel beseitigen und überwinden können. Freilich, die Geschichte des letzten Jahrhunderts hat uns sehr erschreckend ernüchtert und uns gezeigt, dass es nicht ganz so einfach ist, dass wir nur die Persönlichkeit, das Selbst entfalten müssen, dass es nicht ganz so einfach ist, nur die Vernunft stark zu machen. Und damit haben wir schon alle Probleme gelöst. In der Tat, und das ist nicht etwa unvernünftig, müssen wir feststellen, dass das, was das Alte Testament vom Menschen sagt, sich über alle Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart hinein bestätigt hat. Bevor der Mensch ein Erkennender ist, erkennen, was gut und böse ist, bevor der Mensch ein Handelnder ist, ich tue etwas, ich bin ein Homo Faber, ich produziere. Bevor all dies gilt, ist der Mensch vor allem ein Beziehungswesen. Gott schuf den Menschen als sein Gegenüber. Das ist der erste Satz, der programmatisch über jedem Menschen steht. Und es ist immer wieder interessant für mich als Theologen, dann mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zum Beispiel aus den Humandisziplinen der Humanpsychologie und der Medizin, zu beraten und festzustellen, dass das eigentlich die Erkenntnis der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist. Dass wir als Menschen nicht nur Individuen sind und uns als Gemeinschaft nur in Summe zusammensetzen aus lauter Einzelnen, sondern dass der Verbund, die Gemeinschaft, die Familie, dass wir konstitutiv ist. Also nicht erstmal ich bin und dann bin ich auch noch in Beziehung, sondern wenn ich bin, wenn ich lebe, wenn ich mich entfalte, dann aus Beziehung heraus und zur Beziehung hin. Das Programm der Aufklärung hatte ja den steilen Anfangssatz: Ich denke, also bin ich. Schwäbische Denker hätten ergänzt: Ich schaffe, also bin ich. Das konstituiert mein Leben. Denn bei einem Schwaben kommen wir als Professoren nicht durch, wenn wir nur denken wollen und können nicht gleichzeitig auch handeln. Also ob handeln oder denken. Unsere jungen Menschen heute müssen wir ein bisschen auf das Niveau von Aufklärung und schwäbischen Schaffensgeist heben. Die sagen dann manchmal, ich fühle, also bin ich, oder ich chille, also bin ich, oder ich hänge rum, also bin ich. Das heißt, es gibt verschiedene Definitionen, wie sich das Ich so recht entfalten und wohlfühlen will. In Wahrheit aber gilt, wir sind nicht durch das, was wir tun, wir sind durch die Beziehungen, die wir haben. Aus Beziehungen kommen wir, für Beziehungen sind wir geschaffen, und nur wenn unser Leben auf Beziehungen hinläuft, erfahren wir es als erfüllt. Es ist relativ leicht, diese steile These, dass der Mensch in Beziehung ist oder gar nicht ist, am Anfang und am Ende unseres Lebens zu plausibilisieren. Vor unserer Geburt gab es uns ja gar nicht gesondert von der Symbiose, so nennen wir es, weil es ja kein selbstständiges Zusammenleben ist, mit unserer Mutter. Die 9 Monate waren wir ganz in Beziehung, noch nicht als eigenständige, von der Mutter getrennte Persönlichkeiten, aber ganz im Wir. Und am Ende unseres Lebens wird das angewiesen sein auf Menschen uns wieder bewusst. Natürlich dann, wenn wir Pflege und Hilfe brauchen, ganz dringlich, aber schon viel vorher, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn wir alleinstehend sind, wenn Freunde weniger werden, dann merken wir, Beziehung ist kein Luxusartikel, Beziehung ist die Grundlage unseres Lebens. Es ist die Zeit dazwischen, die uns Chancen lässt, uns selber zu belügen. Und da ich selber an der Universität bin, wie andere von Ihnen in Betrieben sind, in Banken sind oder sonst in der Wirtschaft, in der Politik oder wo immer, wir alle haben solche Erfahrungen mit Menschen, bei denen hat man den Eindruck, die sind nicht für die Beziehung geschaffen, die brauchen keine Beziehung. Nur Karriere, nur Fortschritt, nur Unentbehrlichkeit, nur wichtig sein, all das kann uns jahrzehntelang beschäftigen und ablenken und uns vergessen lassen, dass eigentlich die Beziehung zählt. Der Mensch braucht die Beziehung so notwendig wie ein Fisch das Wasser zum Überleben. Wir können auf Dauer nicht anders sein. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben zu Hause im Garten einen Teich mit Goldfischen und die schwimmen vergnügt vor sich hin. Und da sieht man, wie notwendig sie das Wasser brauchen. Ganz vereinzelt verirrt sich mal ein Fisch ans Land und dann tanzt er und hüpft und ist quietschvergnügt. Man könnte meinen, der braucht kein Wasser. Aber der Eindruck täuscht. Es ist die Aktivität der Verzweiflung. Es ist der Kampf des Überlebens. Wenn wir nicht da sind, wo wir hingehören, wenn wir nicht das haben, was unser Leben trägt, dann müssen wir kompensieren. Wir brauchen einen Ersatz für das Eigentliche. Und mit Kompensation meinen wir als Seelsorger und als Psychologen nicht etwa die zweitbeste Möglichkeit. Also wenn du keine Liebe hast, dann sei wenigstens aktiv. Sondern Kompensation ist eine Ersatzbefriedigung, die den Menschen verzweifelter zurücklässt, als er vorher war. Wenn ein Durstiger Salzwasser trinkt, dann ist das Kompensation. In der Verzweiflung hat er nichts anderes und trinkt, was er hat. Aber das ist keine Lösung. Sein Durst wird durch das Salz noch verstärkt. Sind wir ehrlich mit uns selber und schauen wir in unsere Familien und Umgebung, dann werden wir feststellen, wie viel Zeit und Energie unseres Lebens wir damit verwenden, zu kompensieren. Einen Mangel an Beziehung, Aufmerksamkeit und Zuwendung versuchen wir auszugleichen durch das, was wir tun, durch das, was wir erreichen, durch das, was wir schaffen. Für die Gesellschaft ist es ja noch konstruktiv und auch für die Kirche, wenn man Beziehungen kompensiert durch ehrenamtliches Engagement, wo immer es auch sein mag. Und die Gesellschaft mag dann sagen, na, wenn er schon kompensiert, dann soll er wenigstens bei uns mithelfen. Also bevor er raucht und trinkt, soll er lieber für den Gemeindebasar Torten backen. Dann kann man wenigstens in der dritten Welt etwas damit positiv bewerten. Auf die Wertung lasse ich mich gerne ein. Aber wir haben auch in der Kirche und Gesellschaft Menschen verschlissen, indem wir ihre Suche nach Anerkennung, nach Aufwertung und Aufmerksamkeit nicht etwa zur Liebe und Anerkennung hingeführt haben, sondern sie ausgenutzt haben, und wenn es noch für den besten Zweck ist. Es waren Psychologen, die sagten, dass ein Helfer, der selber doch so hilflos ist, in Wahrheit anderen nicht so helfen kann, dass sie selbstständig sind. Wenn wir unerlöste Erlöser sein wollen, wenn wir aus einem Defizit heraus handeln, dann können wir anderen genau das nicht geben, was sie brauchen. Also, um es klar zu halten, besser wir engagieren uns ehrenamtlich, wenn wir schon kompensieren, besser wir verbessern die Welt und die Kirche und die Gesellschaft, als dass wir destruktive Dinge tun. Aber es ist nicht genug, weil es uns nicht befriedigt und uns nicht befähigt, den Menschen das zu geben, was sie eigentlich brauchen. Das Neue Testament sagt, was das Alte Testament durch die Propheten schon angedeutet hat, dass eine Eigenschaft Gottes für das biblische Zeugnis so zentral ist, dass man sie nicht nur in einer Reihe von beliebig vielen Eigenschaften Gottes aufführt, sondern dass man sagen kann, diese Eigenschaft verkörpert Gott, ist in Gott personifiziert. Gott ist die Liebe, so sagt der erste Johannesbrief in Kapitel 4. Gott liebt nicht unter anderem, sondern Gott ist die Liebe. Das heißt, sein Wesen ist so sehr von Liebe bestimmt, dass alle anderen Eigenschaften dem zugeordnet sind. Und wenn wir im Alten Testament, wenn wir in unserer Geschichte und persönlichen Erfahrung unser Gottesbild durchaus noch ambivalenter haben mögen, dass Gott uns manchmal auch grausam erscheint, unberechenbar, hart in seiner Gerechtigkeit, so ist das Zeugnis des Neuen Testamentes, wie immer wir es fühlen und erfahren mögen, der Vater Jesu Christi ist Liebe in Person. Diese Liebe wird nun im Neuen Testament vielfach entfaltet. Zunächst einmal, von welcher Liebe ist hier die Rede? Wie intensiv ist sie? Wie leidenschaftlich? Wie zurückgenommen? Es ist genau der Blick auf den gekreuzigten Christus. Wir schauen als Christen ja im Gottesdienst immer wieder auf das Kreuz. Wir könnten auch immer auf den Auferstandenen schauen und man könnte auch beides darstellen. Aber es ist der Blick auf das Kreuz, der uns vergewissert, es ist eine hingebungsvolle Liebe. Es ist schon zwischen uns Menschen so, dass wir den Grad der Zuneigung eines anderen Menschen an seiner Hinwendung, Zuwendung und Aufmerksamkeit ablesen. In dem Maß, wie sich mir jemand zuwendet, werde ich auf ihn aufmerksam. Nimmt er Augenkontakt auf? Wendet er sich mir zu? Hört ihr mir zu? Schenkt ihr mir Zeit? Steht er zu mir? Vor allen Dingen steht er zu mir auch in Zeiten, in denen es nicht angenehm ist, sondern lästig wird, mein Freund zu sein. Dann lese ich etwas daran ab. Das heißt, dass wir die Zuwendung einer Person zu uns daran erkennen und ablesen, wie intensiv sie sich zuwendet. Liebe macht Geschenke. Und wenn es nicht äußere Geschenke sind und nicht nur finanzielle, sondern wenn es persönliche sind, wenn es persönliche Mitteilung ist, Selbstmitteilung ist, dann in der Tat lese ich daran ab, wie viel ein Mensch für mich empfindet. Vielleicht hat jede und jeder von uns Erinnerungen an sein Leben, dass er einmal überrascht wurde von der Liebe eines Menschen in einer Situation, wo jemand sich einsetzte über die Maßen, vielleicht sogar sich so einsetzte, dass er sich selber gefährdete. Ich erinnere mich daran, wie bei einer Bergwanderung mal jemand in eine Gletscherspalte abrutschte durch Leichtsinn und andere ihr Leben einsetzten, wie selbstverständlich ungeschützt, um die Person zu retten. Ich glaube, die Situation vergisst man nicht, wenn ein anderer sogar sein Leben riskiert, um mich zu retten. Das Kreuz Christi ist gewiss Symbol der grausamen Ablehnung durch Menschen. Mehr aber noch ist es das Symbol einer leidenschaftlichen Liebe. Hier hält einer, was er verspricht. Hier predigt nicht einer Theorie und Theologie, sondern hier lebt einer die göttliche Güte und Liebe, die er sein Leben lang gelebt und verkündigt hat. Und so kann das Neue Testament abwechseln von Gott dem Vater und von Christus seinem Sohn sagen: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn, sich selber im Sohn gegeben hat, der Welt zugewandt, im Wissen, dass er auf Ablehnung der Menschen oder auf Hass stoßen wird. Und zugleich: So sehr hat Christus mich geliebt, Galater 2, Vers 20 von letzter Woche, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Das Kreuz ist ein Erweis einer ganz unbedingten, rückhaltlosen Liebe. Aber zugleich ein zweites. Paulus sagt selbst in Römer 5,5 folgende: Es mag ja sein, dass es unter Menschen den Fall gibt, dass einer für den anderen, wenn es ein guter Mensch ist, ist er mit ihm verbunden, sein Leben einsetzen und riskieren mag. Und in der Tat, eine Mutter, die ihr Kind in Gefahr sieht, sie wird nicht zögern, wenn sie denn das Kind liebt, und sich einsetzen. Und wenn das Kind im Winter in einen Fluss stürzt, stürzt sie sich hinterher, ohne erst die Temperatur mit dem Zeh zu messen. Dafür hat sie keine Zeit. Eine Mutter liebt ihr Kind, ein Vater sein Kind. Da mag es noch sein. Paulus aber überschlägt sich, indem er nun schließt von der menschlichen Liebe auf die göttliche und sagt: Wenn es unter Menschen noch vorkommen mag, dass einer einen geliebten Menschen, einen Freund, einen Verwandten, einen Nahestehenden so liebt, dass er sich einsetzt für ihn, erkennen wir Gottes Liebe daran, dass Christus für uns gekommen ist, für uns gelebt hat und bereit war, uns treu zu bleiben bis in den Tod, als wir seine erklärten Feinde waren. Die Liebe Gottes, die das griechische Neue Testament mit einem im Griechischen gar nicht gebräuchlichen Begriff nennt, Agape, ist eine hingebungsvolle Liebe, die nicht nur den liebt, der mich selber liebt, sondern die den anderen abholt und meint, wie er ist. Und so geht es Paulus im Römerbrief gar nicht darum, wenn er von Schuld und Sünde spricht, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern deutlich zu machen, als welche Menschen sind wir von Gott geliebt. Selbst wenn wir feindlich sind und gleichgültig. Selbst wenn wir Schuld auf uns geladen haben, von Gott sind wir vollkommen geliebt. Als wir Feinde waren, als wir unvermögend waren, als wir erklärte Sünder waren. Und für jüdische Hörer war es besonders schlimm, dass Paulus sagte, als wir Gottlose waren. Das ist ja schon wieder schick im Deutschen. Im Hebräischen ist aber Rasha ein Gauner, ein Mörder, ein Frevler, also ein Mensch, mit dem man nichts zu tun haben will. Und da ist Gott gekommen und hat ihm seine Liebe erklärt und alles getan, um den Menschen aus der Situation heraus zu retten. Es gibt im Griechischen einen anderen Begriff, der uns auch geläufig ist und teilweise aus nicht so kirchlichen Zusammenhängen. Das ist der Begriff Eros. Und die Begriffe Agape und Eros eignen sich sehr schön, um den Unterschied der Gottesliebe deutlich zu machen. Mit Eros wird nicht nur in der Erotik, sondern generell auch in der Philosophie eine Liebe und Leidenschaft beschrieben, die ausgelöst wird durch die Attraktivität des zu Liebenden. Das heißt, die hohe Idee verlockt den Philosophen. Die Schönheit eines Menschen weckt in mir die Liebe. Und die Leidenschaft erklärt sich also dadurch, dass jemand, wie wir im Deutschen auch sagen, liebenswert und liebenswürdig ist. Eros also nicht nur auf Erotik bezogen, sondern als die Form der menschlichen Liebe, die wir alle kennen, ist abhängig von Attraktivität und Liebenswürdigkeit. Menschliche Liebe im großen Maße, so sie nicht selbst Agape ist, ist also eine Aufmerksamkeit, die geweckt wird durch die Attraktivität dessen, der diese Aufmerksamkeit erhofft und braucht. Da gilt der Satz, du bist nur dann geliebt, wenn du dich als liebenswert erweist. Diese Erfahrung haben wir seit unserer Kindheit als Standarderfahrung gemacht. Wir mögen uns schon in der Schulklasse oder im Konfirmandenunterricht darüber geärgert haben, dass irgendeine oder einer irgendwie so smart war, dass sich alle Frauen in denselben Mann verliebten oder alle Männer in dieselbe Frau. Man hat gesagt, das ist doch unökonomisch, nicht? Das geht doch gar nicht auf. Aber so ist die menschliche Liebe. Jemand entspricht einem Bild von Attraktivität und zieht alle Aufmerksamkeit und Komplimente auf sich. Und wir selbst mögen daneben gesessen haben und gesagt haben, objektiv bin ich nicht weniger wert, aber an mir gucken sie alle vorbei. Aber es hat gar nicht mit der erotischen Liebe bei uns angefangen. Es war viel früher. Schon in der Schule haben wir es erfahren, dass wir zustimmende Aufmerksamkeit erlebt haben, da wo wir Erwartungen entsprachen. Als ich in meinem ersten Schultag in die Schule kam, da hatten wir Pädagogen, die gut geschult waren, und sie haben ihre Mundwinkel ganz oben gehabt und uns alle freudig, gerecht und gleich begrüßt. Man muss den Kindern ja offen entgegenkommen und sie abholen und annehmen, damit sie gefördert werden in ihrer Entwicklung. Aber schon nach 3 Wochen war erkennbar bei unseren Lehrern, dass der Mundwinkel, der von der vernünftigen Gehirnhälfte gesteuert wird, immer noch nach oben ging, aber der emotionale Mundwinkel ging nach unten. Das ist die pädagogische Essstellung, die wir unter Lehrern kennen. Dass der Wille noch da war, alle gleich zu behandeln, aber Sympathie und Anerkennung, und so ist es ja auch bei mir mit meinen Studenten, verteilt sich menschlich eben doch auf die Entsprechung von Erwartungen, das Angepasstsein oder nicht. Ja, wir haben es wohl schon in der Wiege und in der Geschwisterfolge geübt. Schon als wir plötzlich ein jüngeres Geschwisterchen bekamen, waren wir nicht mehr an der ersten Stelle und die Kleine hat mit ihrer Stupsnase und ihren Löckchen uns die Schau gestohlen und wir haben gesagt, wo finde ich jetzt meine Rolle, um mich zu behaupten? Sind wir als Vierter auf die Welt gekommen, haben wir in Windeseile gelernt, die vernünftige Rolle ist besetzt, die fürsorgliche Rolle ist besetzt, der Schönling ist auch schon besetzt, mir bleibt nur der Suppenkasper, also muss ich auffallen und muss aus der Rolle fallen. Sind wir einmal ehrlich, dann sind wir verblüfft, wie sehr unser ganzes Leben darauf aus war, Anerkennung, Zuwendung und Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und das sage ich nicht kritisch, denn unser Einstieg war ja in der Tat, dass wir Beziehungswesen sind. Freilich, unser Schicksal ist, und das macht uns zu Geschöpfen und gefallenen Geschöpfen zugleich, das macht diese Spannung unseres Menschseins deutlich. Unsere Bestimmung ist, Beziehungsmenschen zu sein. Unser Schicksal ist, diese Bestimmung immer wieder nur als Schmerz und als Verlust und als Scheitern oder als Provisorium zu erfahren. Denn in der Tat, wir können als Menschen nicht erfüllt leben, wenn alle Beziehungen unseres Lebens immer nur auf konditionierter Zuwendung beruhen. Das Prinzip des Eros, der Anerkennung durch Leistung, durch Schönheit, durch Attraktivität, ist immer nur eine Form von Kompensation, wenn sie unser Leben tragen soll. Das, was wir eigentlich brauchen, das ist biblisch gesprochen Agape, psychologisch, pädagogisch gesprochen, das, was wir im letzten Jahrhundert gelernt haben, eine nicht konditionierte Zuwendung zu nennen. Nicht konditionierte Zuwendung. Was ist der Unterschied zwischen Eros und Agape? Der Eros liebt den anderen, weil er wertvoll ist. Die Agape aber liebt nicht, weil der andere wertvoll ist, sondern weil er ist, weil sie ist. Das heißt, dass die Agape, dass die Liebe Gottes dem Menschen als solchem gilt und nicht seinen positiven Seiten, nicht seinen Leistungen allein, sondern ihm selbst. Und so kann man es auf die Formel bringen, der Eros liebt den Menschen, weil er wertvoll ist, die Agape aber, Gottes Liebe, macht dem Menschen bewusst, wie wertvoll er ist durch die Liebe. Ich habe bewusst nicht gesagt, Gottes Liebe macht uns wertvoll, weil das schon wieder implizieren würde, wir wären an sich ja gar nichts wert. Doch, wir sind sehr viel wert. An sich nicht, wenn wir in den Spiegel schauen. An sich nicht, wenn wir unsere Biografie nehmen. An sich nicht, wenn wir unseren Puls fühlen. Da mögen wir enttäuscht sein von all dem, was wir selber an uns wahrnehmen. Aber der Mensch ist nicht geschaffen, quasi wie ein Verlängerungskabel den Strom so zu gewinnen, dass man Stecker und Buchse ineinander schiebt und sich wundert, dass kein Strom rauskommt. So funktioniert Menschsein nicht. Wir brauchen einen Anschluss von außen. Wir brauchen die Liebe, die Zuwendung. Wir brauchen die Energie von außen. Wir sind als Menschen nicht geschaffen, um Liebe zu produzieren. Wir sind geschaffen, um Liebe zu reflektieren. Wir sind nicht geschaffen, um Liebe zu produzieren. Wir sind geschaffen, um sie zu reflektieren. Jeder Mensch kann nur so viel Liebe widerspiegeln, wie er selbst empfängt. Und gnadenlos ist jede kirchliche Ethik und jede politische Forderung, die von Menschen etwas verlangt, ohne ihnen zu sagen, wo die Quelle ist, um die Kraft zu schöpfen, das zu tun. Wenn dies folgerichtig ist, und ich stehe hier gar nicht nur als Theologe, sondern ich könnte Pädagogen und Psychologen an meiner Seite haben, Seelsorger und Therapeuten, und wir wären einer Meinung, das ist der Befund. Dann müssen wir uns natürlich, wenn wir uns in einer Kirche treffen, fragen, warum ist das uns nicht so selbstverständlich, dass es uns jeden Tag erfüllt und bestimmt? Warum ist das nicht der erste Gedanke, mit dem wir aufwachen, dass Gott uns liebt? Und warum das nicht der letzte Trost, mit dem wir abends den Tag loslassen können und in Gottes Hand zurückgeben? Nun, es gibt ein Problem mit der Liebe. Das Problem ist, man kann sie nicht abstrakt denken. Liebe muss man erleben. Liebe muss man erfahren, um sie denken zu können. Ein Mensch, der Liebe nicht aus eigener existenzieller Erfahrung kennt, der ist wie jemand, der vor einem Puzzlekasten steht mit tausenden von Teilen. Er mag einige Teile sortieren, aber den Kasten hochwerfen in der Hoffnung, dass es ein Bild wird, wenn es unten ankommt. Das ist so utopisch, wie ohne Liebeserfahrung Liebe zu erkennen. Liebe kommt durch die Erkenntnis der Beziehung, das Erleben der Beziehung. Und nun haben wir ein großes Problem. Wir sagen, Gott liebt und sprechen damit von Gott als einer Person. Und wir tun gut daran, denn anders kann man von Gott nicht sprechen, wenn wir Personen sind. Dann kann uns auch kein Glaube tragen, der nicht selbst persönlich ist. Das heißt, Gott muss als Person gedacht werden. Aber niemand von uns, so sagt es auch das Neue Testament, hat ja Gott selbst gesehen. Wie also denken wir dann Gott und Gottes Liebe? Zwangsläufig in Analogie zu unseren bisherigen Erfahrungen. Das heißt, wenn wir Gott sagen, denken wir nicht Gott, sondern Gott in Analogie. Wir können Gott selbst gar nicht denken. Und so sehr ein Gläubiger diese Differenz gar nicht empfinden mag, haben die Philosophen seit Kant recht, die sagen, wir haben es in Theologie und Philosophie, auch im eigenen Leben, ja nicht mit Gott selbst zu tun, wenn wir ein Bild von ihm haben, sondern mit unseren Bildern von ihm. Er spricht in seinem Wort. Er wendet sich in Menschen uns zu. Wenn wir aber ein Bild von Gott haben, ist es in Analogien. Nun sind die unter uns selig zu preisen, die Großeltern und Eltern hatten, bei denen sie nicht Eros im Sinne von Erwartung und nur Belohnung für Leistung erfahren haben, sondern bei denen sie eine nicht konditionierte, eine unbedingte Liebe erfahren haben. Und wir Menschen sind viel robuster, als man denkt. Wir brauchen nicht alle vier Großeltern, beide Eltern, alle Geschwister vollkommen liebend, damit aus uns was wird. Man wundert sich ja manchmal, wie Menschen aus den schlimmsten Verhältnissen trotzdem wie ein Pflänzchen aus dem Fels heraus sprießen und eine Blüte entwickeln, wo man sagt, wo kommt das denn her? Biografisch kann man ja gar nicht die Erde sehen, aus der sich das Pflänzchen nährt. Aber wir brauchen Konkretion. Es mag nur eine Großmutter sein. Es mag eine Lehrerin oder ein Lehrer sein. Es kann ein Jugendleiter sein. Es kann eine Jugendgruppe sein, in der Agape-Liebe gelebt wird. Und das kann einem Menschen helfen, dass er sagt, wenn das Liebe ist und Gott mich liebt, dann habe ich jetzt endlich eine Leiter, auf der ich hochklettern kann. Hier kann ich jetzt Folgerungen ziehen, hier kann ich Schlüsse ziehen. Die Menschen aber, bei denen das anders ist, die haben zunächst eine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt, in letzter Zeit Seelsorgegespräche gehabt mit Menschen, die haben eine ganz andere Botschaft. Eine 60-jährige Frau hat in einem Bibelkreis, in dem wir zusammensaßen, nach einem Referat erzählt, auf dem Sterbebett hat meine Mutter mit über 80 mir gesagt, das muss ich dir noch sagen, bevor ich sterbe, ich habe dich nie gewollt. Und diese Frau sagte uns, mir fiel plötzlich ein Schleier von den Augen. Die Schwere meines Lebens, die Traurigkeit meines Lebens. Plötzlich hatte ich den Zusammenhang von all dem, dieser Last und Ablehnung. Und am Ende des Lebens eine E-Mail von einem jungen Mann bekommen. Da haben die Eltern, konservativ und fromm, dem jungen Mann gesagt, wir wollten dich nicht, wir haben dich nie geliebt und uns heute nicht. Wir haben nur nicht abtreiben können, weil das bei uns nicht geht. Was für ein Fluch! Und gehen Sie davon aus, wann immer ich in diese Richtung etwas sage, es finden sich Menschen, die sagen, das genau ist meine Last, das ist mein Schicksal, das ist das, was ich mit mir herumtrage. Es gibt Frauen, die haben es erfahren, dass Väter und Großväter und Onkel sie nicht liebevoll und selbstlos ins Leben begleitete, sondern haben sie missbraucht. Es gibt Männer, die wurden misshandelt. Einige mit äußerer Härte, andere nur durch Entzug von Zuwendung. Und gerade die, die groß wurden mit der Kriegsgeneration, hatten eine Generation von Vätern, die so viel Leid erlebt haben, so viel Schuld erlebt haben, das nie aufarbeiten konnten, dass sie für ihre Kinder immer wie eine schwarze Wand waren. Eine ganze Generation von Menschen hat den Vater und die Vaterliebe nicht gehabt, weil die Väter selbst nicht mehr zu Gefühlen in der Lage waren, zerstört durch den Krieg und den ganzen Schuldkomplex, den sie nie bewältigen konnten. Und oft auf dem Sterbebett noch nicht aussprechen können, wenn man sie begleitet. Hier ist es jetzt so notwendig, dass wir nicht einfach nur von Gottes Liebe reden und voraussetzen, der andere versteht das schon richtig, sondern dass wir uns bewusst machen, dass Gott in diesem Fall nicht wie ein Vater ist und dann denke ich an meinen eigenen, sondern in dem Fall zusprechen muss, Gott ist ganz anders, als du deinen Vater erlebt hast. Gott ist nicht so, wie du deine Mutter erlebt hast oder wie sie die Liebe dir vorenthalten hat. Da müssen wir Gott im Kontrast zur eigenen Biografie den Menschen vor Augen stellen. Es ist der Grund, warum Sie heute mehrheitlich einen Zettel in der Hand halten, dass Sie die Chance haben, zu Hause dies im Einzelnen nachzuvollziehen mit all den Stellen des Alten Testamentes, an denen Gott schon durch die Propheten sagte: Ich bin wie ein liebender Vater. Ich bin gütig zu euch. Ich mute euch nicht mehr zu, als ihr vertragen könnt. Und ich denke noch daran, wie mein Vater mir das Schwimmen beibrachte, Meter für Meter und mit der Belohnung einer Tafel Schokolade, wenn ich zur kleinen Schwimminsel kam. Ich erinnere mich daran, wie ich Fahrradfahren lernte. Damals hatten wir das Geld für Kinderräder nicht, dann kam man gleich auf das große Rad und wurde hinten gehalten, dass man nicht umfiel. In Hosea 11 sagt Gott: Ich lehrte dich, Israel, gehen. Ich leitete dich an. Jeremia 3: Ich habe euch erlöst und herausgerufen und hatte doch nur einen Wunsch, dass ihr zu mir lieber Vater sagt. Schon der Gott des Alten Testamentes wollte nichts als Beziehung geben, zum Leben befähigen und dann befähigen, Selbstliebe wiederum zu geben. Ganz überraschend mag es für uns sein, dass in den Psalmen ausgerechnet David, der war jetzt das, was man heute einen Davidoff-Mann nennen würde, er verkörperte alles, körperliche Gestalt, kriegerischer Mensch, dann hat er gleichzeitig noch gehaft und Lieder komponiert, also den muss man heute erstmal erfinden als einen absoluten Frauenschwarm. David war für Israel und für jüdische Frauen einfach der Mann schlechthin. Mindestens, wenn man ihn nicht kannte, auf Distanz. Das ist ja bei allen Helden so, auch heute noch. Die Distanz macht die Attraktivität aus. Und es ist gerade dieser männliche Mann, dieser Kämpfer, dieser Krieger, der dann sagen kann: Ich bin nicht hoffärtig, ich bin nicht überheblich, ich überschätze mich nicht. Meine Seele ist still und ruhig bei meinem Gott, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Eigentlich im Hebräischen heißt es wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Frauen wissen sofort, was David meint. Männer müssen sich erst daran erinnern, entweder an ihre eigene Erfahrung oder dass sie es bei ihren Kindern oder Enkeln mitbekommen haben. Die Wonne, wenn alles stimmt. Zuwendung, Nähe, Wärme, unten trocken, oben feucht, alles nach Plan. Und dann ist man im Glück. Man hat, was man braucht. Man lebt aus Beziehung, in Beziehung, für Beziehung. Eine Reihe von Belegen wird Sie überraschen. Und ich hätte sie selber nicht erfunden. Vielleicht fände ich es geschmacklos, vielleicht nicht angemessen für Gott, hätten die Propheten die Spur nicht ihrerseits gelegt. Dort vergleicht sich Gott selbst mit einem Mann, der sich in eine junge Frau verliebt. Hesekiel 16 wird die Geschichte Israels in einer ganz seltsamen Weise verfremdet bildhaft. Du, Israel, warst, als ich dich in Ägypten fand, wie ein Kind, das nicht richtig abgenabelt und versorgt war, sondern nach der Geburt nur abgeschnitten wurde und dort am Wegrand lag. Und alle Frauen und Mediziner wissen, dass der nicht versorgte Nabel das kleine Kind sich selbst umbringen lässt, weil das Herzlein das ganze Blut hinauspumpt. Und Gott sagt: So fand ich dich und ich habe gesagt zu dir, du sollst leben. Wenn wir nichts mitbringen als die Botschaft von Hesekiel 16 nach Hause in unseren Alltag, dass über deinem und meinem Leben Gottes Aussage in Christus steht, auch du, nicht nur Israel, auch du, du sollst leben. Und er versorgt dieses Kind, es wächst heran, es wird eine attraktive Frau. Und es war die Zeit, um sie zu werben. Und im Bild sagt Gott zu Israel, wie ein Mann eine Frau entdeckt, sich in sie verliebt und ihr die Treue und den Bund schwört: So habe ich dir meine Treue geschworen und habe gesagt, du sollst leben und du sollst mein sein. Der Mensch hat nicht Beziehung, der Mensch ist Beziehung. Zu wem gehöre ich? Von wem kann ich sagen, wenn ich dort auf meinem Bett liege, dem bin ich zugehörig. Ich bin dein und du bist mein. Gott spricht zu seinen Menschen, du sollst mein sein und ich bin dein. In Jesaja wird dieses Bild fortgesetzt und dort heißt es, wie ein junger Mann sich an seiner Braut freut, so freut sich dein Bräutigam Gott über dich. Sind Sie gerade, wenn Sie jünger sind, frisch verliebt, das dürfen sich auch Ältere verlieben, erinnern wir uns an unser Verliebtsein? Kennen wir diese Freude der Verliebten? Was muss einer tun, in den man sich verliebt hat, um attraktiv zu sein? Er ist es einfach. Die Freude gilt der Person. Man muss nicht rumkaspern. Man muss nicht albern sein, man muss nicht leisten. Ja, im Gegenteil, all das würde ja nur ablenken. Es wird dem Menschen gesagt, dass Gott sich an ihm freut. Und so kann es dann Zephania 3 heißen, dass Gott kommt, alle Sünden vergibt und dass er jubeln will über sein Volk, dass er sich freut. Ist uns das bewusst, dass Gott sich an uns freut? Die Demut ehrt sie. Sie gucken jetzt immer demütig zur Seite und denken, das meint jetzt die anderen. Lasse ich das für mich selber gelten? Kann ich mir das vorstellen? Ich weiß, welcher Einwand kommt, nicht weil ich sie kenne, weil ich mich kenne. Ja, er freut sich, wenn ich seinen Erwartungen entspreche. Er freut sich, weil ich so lange nicht gebetet habe und nicht ehrlich war und ihm etwas vorgemacht habe. Er kennt mich ja nicht richtig, ich spreche ja nicht mehr mit ihm. Nein, nein, das alles wäre Eros. Gottes Liebe gilt dem Menschen als dem, der er ist. Voraussetzungslos und bedingungslos. Aber wir müssen doch glauben. Ja, natürlich müssen wir glauben, weil wir es sonst nicht verstehen. Aber wir sagten letzte Woche, der Glaube ist ja nicht eine menschliche Leistung. Der Glaube ist nichts anderes, als das sich fallen lassen und das Vertrauen auf diesen Zuspruch. Ja, es stimmt. Wer nicht glaubt, der hat kein Leben. Weil nur dann, wenn ich das glaube und mir sagen lasse, ich dieses Leben der Liebe erfahre. Wir sind von Gott voraussetzungslos und bedingungslos geliebt. Jede und jeder in diesem Raum. Unter Einschluss all unserer Mittelmäßigkeit, unserer Zweifel, unserer Vorwürfe, unserer Unversöhnlichkeit, unserer Schuld, auch unserer schlimmen Schuld. Denn Gottes Liebe ist gerade darin vollkommen, dass sie das alles umgreift und mitträgt und heilt. Und es wird uns schon hier deutlich, dass die Rede von Gottes Liebe nicht die Rede von einem lieben Gott ist, im Sinne der Unverbindlichkeit, des Nichtwissens, der Distanz. Es wird deutlich, dass wir hier plötzlich von einer nicht konditionierten Annahme reden, von einer voraussetzungslosen Liebe, die keineswegs folgenlos bleibt. Und ich habe es schon erlebt, wie Menschen mit Gott ringen, nicht über seine Gebote, die würden sie gerne erfüllen, sondern darüber, dass er keine Gebote stellt als Voraussetzung der Liebe, sondern nichts anderes will als die Offenheit und die Bereitschaft zu empfangen. Ja, aber bei allem muss doch diese Liebe auch uns selbst verändern. Nun, dies haben wir das letzte Mal ja schon gemerkt, als wir miteinander über den Glauben und seine Verbindlichkeit sprachen. Ja, in der Tat, als Zachäus eine solche Zuwendung und Annahme Gottes erfuhr, als ein erklärter Gauner, der er war, hat er diese Liebe nicht ausgehalten. Er konnte nicht so weiterleben, wie er war. Und zwar nicht, weil er kritisiert wurde, sondern weil er nicht kritisiert wurde. Nicht, weil Konditionen gestellt wurden, sondern weil keine gestellt wurden. Weil Christus zu ihm hineinkam ins Haus und ihm einfach nur Gemeinschaft und Beziehung schenkte. All das, was christliches Verhalten betrifft, ist nicht Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen, sondern Folge für die, die schon im Himmel eingeschrieben sind. Das ewige Leben bekommen wir im Glauben geschenkt. Voraussetzungslos und bedingungslos. Nichts können wir dazu beitragen. Denn vollkommener kann uns Gott gar nicht lieben, als er uns schon als Feinde geliebt hat. Das Spannende ist aber, dass der Mensch, und das funktioniert auch pädagogisch und seelsorgerlich und in der Erziehung, ausgerechnet dann, wenn er erfährt, hier nimmt mich einer ernst, wie ich bin, hier werde ich anerkannt um meiner Person willen, gerade dann sich verändert, wie damals Zachäus, so auch heute. Ein Student platzte mal die Hutschnur, als ich versuchte, das bei Paulus deutlich zu machen, und sagte, also Herr Eckstein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn das wirklich so wäre, dass wir nur noch in Gottes Gnade leben und überhaupt nicht mehr unter dem Gesetz, dann kann ich ja gerade tun und lassen. Und ich fiel ihm ins Wort, was Christus will. Ja, so ist es. Der, der nicht mehr unter dem Gesetz des Eros ist, der Forderung, der Belohnung für Wohlverhalten, der, der das erste Mal erfährt, ja, es stimmt, ich bin wichtig, einfach nur, weil der andere mich wichtig findet. Ich habe meinen Wert und das merke ich in der Zuwendung des anderen. Der in der Tat kann plötzlich das tun, was das Neue Testament als Nächstenliebe, als Feindesliebe beschreibt. Und so kann Jesus im Doppelgebot der Liebe alles, was Gott von uns will, zusammenfassen. Was haben wir nicht alles schon im Leben gedacht, was Gott von uns will? Auf Liebe sind wir als Letztes gekommen. Wir dachten, er will unser Geld. Wir dachten, er will unsere Zeit, vielleicht sogar unseren Beruf, unsere Lebenszeit. Wir dachten, er wollte, dass wir die Welt missionieren oder mindestens Stuttgart. Er wollte, dass wir diakonisch, politisch oder sonst wo aktiv sind. Auf die Idee, dass er nichts als Liebe will, seien wir ehrlich, kommen wir nur selten. Aber das ist das, was Jesus selber suchte in Begegnung mit Menschen. Und das ist das, was Menschen in der Tat, wie die Sünderin in Lukas 7, plötzlich zu wahrhaft Gerechten machte. Eben noch war eine Frau als stadtbekannte Sünderin in die Männergesellschaft eingebrochen. In Tränen gerührt, weinte sie zu den Füßen Jesu und salbte seine Füße, weil sie überwältigt war von dieser nicht konditionierten Annahme. Und plötzlich erscheint der Gerechte mit all seinem Wohlverhalten daneben blass. Und Jesus sagt, diese Frau ist die, der so viel geschenkt wurde, dass sie nicht anders kann, als überschwänglich liebend und dankbar zu sein. Das ist wahrhafte Gerechtigkeit im Evangelium. Und du, lieber Simon, hast dich als Gastgeber, das muss ich festhalten, völlig korrekt verhalten. Du musst mir keine Füße waschen, das ist nicht notwendig, das ist Sklavenarbeit. Du musst mich auch nicht küssen, das war damals nicht üblich zwischen Männern. Du musst mich auch nicht salben, das wäre ja etwas ganz Besonderes. Und dennoch, die Frau hat überschwänglich mehr aus Liebe getan, als der korrekte, fromme, gerechte Simon pflichtbewusst getan und unterlassen hat. Gott will nur unsere Liebe. Die aber, die sich von Gott so lieben lassen und das einüben, denn das muss man lernen. Nach all dem, was wir erfahren haben, ist es ein harter Lernprozess. Und die anfangen, Gott so zurückzulieben, in nichts anderem als Dankbarkeit, die muss man nicht zwingen. Die können nicht anders, wie die Auferstehungszeugen hinzugehen und diese Liebe anderen zu reflektieren. Das muss man sich gar nicht vornehmen. Man wird gefragt. Sag mal, geht es dir gerade gut? Du machst so einen anderen Eindruck auf mich. Man muss nur so in der Liebe leben, dass Menschen neugierig werden. Wenn ich nicht in jeder Konstellation immer nur darauf aus sein muss, wie kann ich mich jetzt hier positionieren? Wie kriege ich mein Witzchen unter, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Welche Krankengeschichte ist noch brutaler, um im Wartezimmer zu imponieren? Wenn ich plötzlich all das nicht mehr brauche, weil ich ja anerkannt bin, wie ich bin, dann kann ich anderen zuhören und höre ihre verzweifelten Schreie nach Anerkennung und Liebe. hinter jeder Angeberei eines Halbwüchsigen, hinter jeder Krankengeschichte im Wartezimmer steht der Schrei nach Liebe. Oft pervers bei gewalttätigen Jugendlichen, oft relativ trostlos bei alten Menschen, die immer nur noch klagen können und finden keine Bitte und keinen Dank mehr. Aber es ist immer der Schrei nach Liebe. Und jetzt kommt die Schlussrunde, die das Spannende ist. Erinnern Sie sich noch an den Anfang meines zugegeben langen Vortrags? Dort habe ich gesagt, man kann Gott nicht sehen und insofern können wir immer nur in Erfahrung und Begegnung Gott denken lernen. In der Tat. Gottes Liebe, die vollkommen ist, die kann man nicht unmittelbar sehen, die ist nicht unmittelbar als Erfahrung verfügbar. Aber diese vollkommene Liebe wird für uns erfahrbar in der Begegnung mit Menschen, die sich selbst lieben lassen, sich selbst annehmen können, mit sich versöhnt sind. Da wird es für mich greifbar. Und damit wir uns nicht falsch verstehen und uns völlig übernehmen, unser Auftrag heute Abend ist nicht, geht hinaus nach Stuttgart und lieb vollkommen, das kann nur Gott. Es geht nur um die Formel, Gottes Liebe, die vollkommen, aber unsichtbar ist, wird für andere Menschen in der Erfahrung greifbar. Von Menschen, die unvollkommen lieben, aber sichtbar. Christen sollen nichts anderes sein als Spiegel der Liebe Gottes. Keine Filialen der Produktion, das können wir gar nicht. Keine verkrampften, sich selbst überwindenden, durch Selbstverleugnung knechtenden Menschen, sondern Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes, des liebenden Gottes, der sie aufwertet in seiner Zuwendung und Liebe. Da, wo wir unsere Schwachheit plötzlich nicht mehr als Minderung von Leben sehen, wo wir unsere Verlegenheiten unserer Biografie und unserer momentanen Situation nicht nur als Verlegenheiten wahrnehmen, sondern als Gelegenheiten der Erfahrung mit Gottes unbedingter Liebe, werden wir für andere zur Reflexion. Also nicht unsere Hochleistung macht uns zu Zeugen Christi, sondern unsere Menschlichkeit, unsere Wahrhaftigkeit. Unsere Wahrhaftigkeit, dass wir Menschen sind, die auf Liebe angewiesen sind. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er sich selbst gegeben hat. Das zu hören, will erst gelernt sein. Wie fasste es eine Frau so schön zusammen? Herr Eckstein, dass Gott sich mit mir und mich mit sich versöhnt hat, das habe ich so oft gehört, ich will es glauben. Dass ich mich mit anderen versöhnen soll, das akzeptiere ich, das ist nicht weniger als gerecht. Aber was mir am schwersten fällt, ist, mich mit mir selbst zu versöhnen. Mich selbst zu akzeptieren. Denn wir haben in unserer Liebesbedürftigkeit unsere Ansprüche so internalisiert, dass wir uns im Spiegel nicht mehr sehen können und sagen, es ist gut so. Weil wir uns nur noch mit unseren Augen sehen und nicht mehr mit den Augen Gottes. Gott aber schaut uns an und sagt uns, ich freue mich an dir. Wir haben begonnen mit dem Satz der Aufklärung, ich denke, also bin ich. Ob wir ihn abwandeln in ich schaffe, also bin ich oder ich chille, also bin ich, das alles ändert nichts daran, dass das unser Leben nicht trägt. Wir mögen jetzt als Christen versucht sein zu sagen, ja nach letzter Woche und heute möchte ich sagen, ich glaube, also bin ich. Aber Achtung, Falle, Glaube trägt sich nicht selber, so lernten wir schon von dem nüchternen Beispiel unserer Bank, sondern Glaube nimmt nur Realität wahr und lässt sich fallen. Nein, es heißt nicht, ich glaube, also bin ich. Dann nehmen wir von heute Abend vielleicht die Formulierung, ich liebe, also bin ich, denn ich bin ein Beziehungswesen. Es ist schön, wenn du und ich lieben. Aber unsere Liebe kann uns nicht selber tragen, so wenig wir den Strom aus einer Verlängerungsschnur gewinnen, die wir in sich selber stecken. Nein, der Satz muss wohl heißen, du, Gott, liebst mich. Also bin ich.